den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch einen ganz wunderbaren Kollegen mitgebracht, der auch mal einen kurzen Ausflug auf die Moderationsbühne gemacht hat, nämlich Götz Otto. Clemens, der Götz, glaube ich, hat wirklich, und das erzählt er ja auch in dem Gespräch, einen echten, wie soll ich sagen, ein echtes Trauma mitgenommen von unserem damaligen gemeinsamen Bambi-Auftritt. Wir haben beide 2002 den Bambi moderiert und ich sage mal, es hat unterschiedliche Sachen aus uns gemacht.
Ja, er hatte, glaube ich, Angst, wenn er es verkackt, dass das quasi das Karriereende war, weil es da so eine dezente Andeutung gab vom, sagen wir mal,
vom Macher des Bambis. Ja, genau. Und der Götz hat sich das alles sehr zu Herzen genommen. Dabei haben wir damals beim Bambi 2002 Michael Jackson kennengelernt. Wir waren fast mit ihm essen. Auch das werden wir erzählen. Backst du Brot, Clemens?
Ja, aber ich bin nicht in der Sauerteig-Szene.
Ja, in der Sauerteig-Szene ist nämlich unser wunderbarer Götz Otto. Und der wird uns gleich mal erzählen, wie das ist, ein ganz festes Mitglied der Sauerteig-Szene zu sein.
Ja, man muss auch noch mal ganz kurz sagen, ich weiß gar nicht warum oder ob der da keinen Bock drauf hat. Der ist ja eigentlich nie in Talkshows, oder? Und der ist, was war denn das für ein tolles Gespräch?
Ja, aber ich glaube, der ist in genau richtigem Maße professionell und dann aber auch privat. Und privat ist dann eben auch privat. Und ich glaube, da gibt es auch keinerlei Vermischung. Und er setzt sich für Europa ein. Wunderbar. Ja. Ach, es gibt so viel zu besprechen mit Götz Otto. Einfach mal reinhören. Viel Spaß. Liebe Freunde der guten Unterhaltung, wir haben heute die Studiodecke nach oben gestemmt, damit er mit seinen 1,98 Meter auch Platz bei uns hat. Er ist mit Abstand der größte Gast, den wir je hatten. Götz Otto ist da!
Yes.
Der größte bist du schon
extra,
mal.
Extra Altbaudecke, weißt du, und ich sitze. Also ich habe Platz nach oben hier.
Genau. Wir können ja ganz ehrlich sprechen. Wir sind nicht im gleichen Stuhl. Ich habe das jetzt nur so gesagt, weil ich natürlich wollte, dass es so wirkt, als wären wir nebeneinander und wären uns ganz nah. Aber es ist nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall. Ich hatte mich das ganze Jahr darauf gefreut, mit dir in diesem Studio zu sitzen, ganz eng bei dir und dann
Corona. Und jetzt sowas. Jetzt Corona. Aber das geht dir ja gut. Es ist ja nur,
es geht mir wunderbar.
Ich habe überhaupt keine Angst. Schnoppen. Ich hätte so wahnsinnig mich gerne um dich mal wieder gekümmert. Ich habe mich ewig nicht um dich gekümmert.
Ja. Ich komme. Entschuldigung. Ich bin gleich da.
Das stimmt nicht. Du sitzt in München, ich sitze in Berlin. Es würde viel zu lange dauern. Und bis du dann da bist, ist meine Leidenschaft wieder erkaltet. Das geht bei mir ganz schnell.
Ja. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich in Berlin bin, weil ich nämlich hier Theater probe, dann bin ich mal gespannt. Nein, ich würde nach Adlershof nicht so lange brauchen. Ich bin in Charlottenburg.
Ach, das ist ja Das ist ja alles super. Also das können wir ja dann gleich alles noch in Ruhe besprechen.
Ja. Wir machen mal die Sendung, dann treffen wir uns nachher irgendwo in der Mitte.
Alles ganz, das Private machen wir gleich. Können wir bitte einmal kurz darüber sprechen, weil wir uns wirklich eigentlich eine Zeit lang sehr, sehr intensiv gesehen haben und dann irgendwie aus Versehen 20 Jahre nicht mehr so richtig. Wollen wir mal einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, bei welcher, muss man ja doch sagen, geschichtlich fast schon relevanten
Aber wir kennen uns vorher schon. Wir kennen uns auch schon von Blondes Gift. Da war ich auch schon bei dir ein paar Mal. Ja. Da kannten wir uns auch schon. Aber wirklich zusammengewachsen sind wir tatsächlich beim Bambi. Ich habe keine Ahnung.
2002.
Die Barbara weiß das natürlich. 2002.
Ich glaube, es war 2002.
Ja. Ich habe es komplett verdrängt, weil für mich war diese Veranstaltung so schrecklich. Ich habe danach begonnen, graue Haare zu bekommen und ganz wirres Zeug zu erzählen. Und mich nicht mehr vor dir, kein Witz, also es ist ein Stück weit ist es wahr. Also ich war danach echt traumatisiert ein Stück weit, wirklich, weil für mich war es ganz schrecklich und für dich war es ganz toll.
Ja, also ich meine, es war deshalb so absurd, weil ich erinnere mich an dieses, also wir haben das beide zusammen moderiert. Also wir waren so, dass wir sollten so das Traumpaar sein irgendwie und so. Jetzt kam doch zu dem Treffen mit Herrn Burda.
Ja, da wollte ich gerade fragen, ob wir davon erzählen dürfen.
Dem Initiator der Bambi-Veranstaltung. Und
dürfen wir das sagen?
Ja, erzähl mal
dürfen
bitte.
Dürfen wir auch sagen, was er gesagt hat?
Ja, bitte.
Also es war sehr, sehr schräg, weil wir waren im Hotel Adlon. Mhm. Da wurde extra so ein Bereich abgesperrt für uns, damit wir da sitzen. Und er hat geladen, es war am Nachmittag, es war am Vorabend, vor Nachmittag der Veranstaltung, glaube ich, irgendwie sowas. Wir hatten noch ein bisschen hin. Und dann hat er über die Geschichte des Bambis erzählt und wie wichtig dieser Medienpreis sei und toll, toll, toll. Und dass er sehr froh sei, dass wir das beide machen. Und dann hat er einen Satz gesagt, und nur damit Sie es wissen, ich kann Ihnen in Ihren jeweiligen Berufen nicht wirklich helfen, aber ich kann Ihnen schaden. Machen Sie das gut. Und dann haben wir beide uns angeguckt und haben gesagt, hat er das jetzt echt gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Aber er hat es gesagt.
Ja, also es war so ein bisschen, er spricht das so ein bisschen Schlossdeutsch und hat er gesagt, diese Veranstaltung, die kann sie in die höchsten Höhen katapultieren, so ungefähr, aber sie kann sie auch vernichten.
Ja.
So, und da geht man so mit so einem richtig guten Gefühl, total. Gefühl auf die Bühne.
Und du so, okay, oh, Barbara Schöneberger, aber nehme ich mir. Und ich habe mir voll in die Hose geschissen, Wahnsinn.
Aber ganz ehrlich, es war ja auch noch die Veranstaltung, wo Michael Jackson zu Gast war. Und es war genau die Veranstaltung, wo Michael Jackson im Athlon wohnte und dort dieses Kind aus dem Fenster hat hängen lassen. Das war genau alles richtig. Da. Und der kam ja dann, den sollten wir doch, kannst du dich noch erinnern, wir sollten doch ständig Michael Jackson treffen und es hat nie geklappt.
Da wurde extra das irgendein Restaurant wurde komplett abgedunkelt, in dem wir ihn treffen sollten. Mhm. Und wir hatten aber noch Probe.
Mhm.
Dann hatte die Probe nicht geklappt. Schade eigentlich.
Aber, war wirklich ja, wir wären jetzt kurz noch mit Michael Jackson verabredet. Das war wirklich so geil. Und dann so, nee, das geht nicht, wir müssen jetzt noch proben. Ach so, ja, okay, gut. Und dann kamen wir in dieses, es war mit Zeitungen, also mit großen Zeitungsblättern waren die ganzen Scheiben waren sozusagen abgeklebt. Und angeblich
wahrscheinlich
war,
mit Bunte.
Angeblich war Michael Jackson bis kurz bevor wir kamen auch anwesend, ging dann aber, weil er wollte unbedingt die Hosts kennenlernen und das waren ja nun mal wir.
Und dann hat er Boris Becker getroffen. Und das, wir haben ihn aber, also ich habe ihm ganz kurz die Hand geschüttelt da, du auch, bei der Veranstaltung so drumherum. Und ich fand das total faszinierend, weil das war so ein, der hat so eine Stimme gehabt. Der hat ganz leise geredet und war so, da dachte ich mir, Wahnsinn, der hat irgendwie, das ist so ein Männchen gewesen. Also mir hat er so leid getan.
Ja, also es war Michael Jackson, der größte Star, den die Welt wirklich damals hatte, ja. Und ich weiß gar nicht, ob es heute jemanden gäbe, der vergleichbar ist mit dem, was Michael Jackson damals war.
Du musst dir vorstellen, der hat die Rechte der Beatles gekauft.
Ja. Nebenbei, also, ehrlich gesagt, ja auch, ja. Und dann kam der da so auf die Bühne und dann war der so süß, der hat hinter der Bühne gewartet und dann hatten sie Boris Becker engagiert, der die Laudatio, weil Boris Becker war zum damaligen Zeitpunkt so ungefähr das Most International, was man sich vorstellen konnte, irgendwie in Deutschland. Also wenn einer kommen soll, dann Boris Becker. Und dann hat der die Laudatio gehalten und dann kam Michael Jackson raus und dann stand der am Ende so mit uns und es war so lustig, so ein Gruppenfoto, weißt du, mit Jutta Speidel, Götz Otto, Barbara Schöneberger und Michael Jackson. Das war der Wahnsinn.
Oh ja, Gott. Aber echt ein Männchen.
Ja. Ja, und dann haben wir von dieser Veranstaltung noch etwas mitgenommen, was uns jahrelang auch verbunden hat und was uns...
Darf man das darf man nicht sagen. Natürlich. Barbara, das ist noch nicht verjährt. Die kommen. E-Plus findet uns.
Wir bekamen damals, kriegte man wirklich, wenn man sowohl als Laudator oder Gewinner als auch natürlich als Moderator sogar noch mehr, kriegte man wirklich einen Berg voller Geschenke von allen Sponsoren. Also da ist man mit zwei riesigen Koffern Geschenken im Prinzip aus dem Hotel abgereist.
Container.
Oder?
Man musste so eine Containerladung, 3,5 Tonner musste man voll, da war voll anschließend.
Ja. Also viel auch war dabei, was man jetzt, wo man so sagt, ach ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich den Kaschmirschal in der Farbe irgendwie nun selbst gekauft hätte, aber okay. Dem geschauten geschenkten Gaul schaut man ins Maul. Und wir kriegen beide dieses E-Plus-Telefon, vor allem so ein Klapp, es war so ein Klappteil, ne?
Weißt du noch? Ja, und das sollte nur 3 Monate funktionieren, hieß es.
Stimmt.
Und drei
mit
Monate
Karte,
sollte es funktionieren.
Die 3 Monate freigeschaltet war. Und dann hat man uns vergessen.
Schnitt.
Hast du es immer noch?
Nee, ich hab's nicht mehr. Irgendwann haben sie es ja abgeschaltet. Das ist auch schon ein paar Jahre her, muss man sagen.
Aber wir haben
aber
damit
da warst du natürlich die Nummer 1.
Ja,
total. Du warst natürlich Nummer 1 eingespeichert und wir konnten einfach, wir wussten, das war sozusagen das Privattelefon für dich.
Ja.
Ich konnte dann immer mit dir privat telefonieren. Naja, man konnte auch andere Leute anrufen für Umme. Also.
Das ist, glaube ich, so ein geldwerter Vorteil, den wir jetzt im Nachhinein eigentlich noch versteuern müssten. Aber es war
ja, du bist, ja.
ist schon so lange.
Ja, das ist aber ich weiß 10 noch, plus.
Wenn wir uns damals, das 20 plus leider, das war 2002.
Nein, das mit dem, ja, ich sag ja, aber wenn jetzt irgendwie.
Naja, es ging noch ein paar Jahre. Ja. Und dann immer, wenn wir uns mal auf Veranstaltungen gesehen haben, haben wir uns so von Weitem zugezwinkert. Geht's bei dir noch? Ja, bei mir auch. Ja. Oh Gott. Naja.
Ja, und man muss auch dazu sagen, das waren ja noch Zeiten, wo Telefonieren echt teuer war. Mhm. Ja, mittlerweile hast du so eine Flatrate, kostet ja nichts, aber kostet auch, aber ne, so, damals war Telefonieren richtig teuer.
Ja.
Und das war echt Geld werter Vorteil.
Ja, das stimmt. Also das war eine gute Zeit, aber du hast da du sagst, also okay, für mich hat's auch, ich meine, ich erinnere mich noch an den Bambi damals, ich stand da auf der Bühne und probierte so meine Kleider an, ist übrigens der schmerzvollste Moment einer jeden Moderation, du stehst mit deinem angedachten Kleid auf der Bühne und vor dir stehen dann Kameraleute, die den Kopf so hinter der Kamera so rausnehmen und so machen und so einen Kopf schütteln, ja, als wollten sie sagen, nee, das ist nichts. Und dann kam der vom zuständigen Sender MDR, so ein kleiner Unterhaltungstyp, irgendwie mit so einer 80er-Jahre-Klamotte und sagte dann immer zu mir, hat man das jetzt so, hier so ein blaues Kleid und so. Und wollte dann mir erzählen, was man auf der Bühne trägt und so. Und es gab viele Faktoren, die einen wirklich verunsichert haben.
Ach du Scheiße. Naja, das ist natürlich wirklich, also für bei mir ging es eher um die, also nicht um die Äußerlichkeiten, das war mir relativ wurscht, aber mich hat diese Veranstaltung als solches dann doch ein Stück weit erschlagen und dann haben sie vor allen Dingen gesagt, man solle nicht auf den Teleprompter gucken. Mhm. Das sei Kacke, auf den Teleprompter zu gucken. Und ich dachte mir, ja gut, wir haben es ja oft genug probiert, aber das hat mich total gestresst mit dem Teleprompter und nicht gucken. Mhm. Und hin und her, also egal, vollkommen wurscht. Ich bin ja auch kein Moderator, habe den großen Fehler gemacht. Ich habe versucht, Götz Otto zu sein und nicht einen Moderator zu spielen. Das wäre viel besser gewesen. Also als Schauspieler, ich habe da nachher auch irgendwelche anderen Sachen, nur man muss auf die Bühne kommen und jemand spielen. Das funktioniert viel besser, als jemand zu sein.
Das machen einige. Also viele Schauspieler, finde ich, wenn sie eine Laudatio halten oder wenn sie sich auf einer Fernsehbühne bewegen, spielen dann einen Moderator. Hast du völlig recht.
Ja, und es gibt dann eine gewisse Sicherheit, weil, also, das ist sozusagen ein Vorgang, den ich kenne. Ich spiele jemanden, ja, also, und Moderator, wenn du jetzt sagst, jetzt musst du was ganz anderes machen, du musst du sein und moderieren, das ist erstmal schwierig, weil ich da gar keine, ich habe Werkzeuge, aber in dem anderen Werkzeugkasten nehme ich die doch.
Das ist, unterscheidet uns tatsächlich fundamental, weil ich immer versuche, nur ich selbst zu sein. Und sobald ich auch nur das Fünkchen Gefühl habe, oh Gott, ich bin nicht mehr ich selbst, ist mein Werkzeugkasten weg. Und deswegen ist nämlich Moderation und Schauspiel sind so zwei unterschiedliche Sachen, obwohl sie beide vor Publikum stattfinden.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Ja, und Film und Theater ist ja nochmal was anderes dann für dich.
Ja, wobei, also diese Komponente Publikum, die du gerade angesprochen hast, auch mit Moderation, die hast du natürlich bei Theater auch, aber ich probe ja jetzt auch wieder Theater und ich merke, dass mir das Publikum, also mir geht das Theaterspielen, geht mir nicht ums Publikum, sondern es geht mir um die Arbeit, komischerweise. Also ich liebe es total irgendwie zu proben, zu machen, zu tun, auszuprobieren, was ist denn da und kann man da was machen und dann kommt die Premiere, da scheiße ich mich auch immer wahnsinnig an, immer noch nach keine Ahnung wie viel Jahren, ist vollkommen egal, da stehe ich immer hinter der Bühne und denke, warum machst du denn das? Du bist so bescheuert, Otto, du bist so ein beknackter Kerl, warum setzt du dich denn diesem Wahnsinn aus? Und dann bing und raus,
Und hört's dann auf?
Und dann sind mir die Leute relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt ja Kollegen, die sich beim Verbeugen dann nochmal so bewusst so, bravo, so nach unten, nach dem Motto, unten hat jemand bravo gerufen, glaube ich, ich weiß nicht, bravo, so gibt's Kollegen, die das machen. Das ist mir, ich freue mich darüber, dass da unten Leute sind, denen es hoffentlich gefällt. Ich freue mich auch übrigens, wenn es ihnen nicht gefällt und sie sich aufregen, finde ich, also wenn sie sich zu Recht aufregen, ach, ist egal, sollen sie sich. Emotion ist wichtig. Und aber eigentlich mache ich es tatsächlich für mich.
Das kann ich total gut verstehen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, es geht bei mir so weit, dass ich fast erschrecke, wenn ich sehe, dass Dinge, die ich aufgenommen habe, wirklich ausgestrahlt werden. Weil ich mir dann denke, oh Gott, die senden das wirklich, ja? Weil das so entkoppelt ist von meinem Denken, ja? Also es gibt ja viele unserer Kollegen, die gucken nur aufs Ergebnis und dann nur auf die Quote. Und ich gucke nur auf die Arbeit. Ich gucke überhaupt nicht aufs Ergebnis und auch gar nicht auf die Quote. Weil ich mir denke, da hat ja der Zuschauer wieder versagt, wenn ihr das nicht anguckt, weißt du?
Ja, also, ach mein Gott,
also da kannst du ja, weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel bei Verstehen Sie Spaß ganz viele junge Leute plötzlich geholt. Dafür haben wir ein paar alte Leute verloren. jetzt soll ich praktisch, also es hat jetzt sich jetzt noch keiner getraut, das so auszusprechen, aber eigentlich ist so ein bisschen die Erwartung, dass ich die Alten jetzt wieder zurückhole. Aber ich weiß nicht, mit welchem Gesichtsausdruck ich das machen soll, oh, verstehst wow. du? Also wie muss man denn jetzt, sag Scheiße. Ich mal, 75-jährige, übermäßig gebildete und gut verdienende Leute irgendwie wieder zurückholen? Welche Art von Inhalt, Klamotte und Gesichtsausdruck muss ich da aufsetzen, um das hinzukriegen? Irre. Als würde man die absichtlich weggespielt haben, ja. Und deswegen, ich kann mich mit solchen Sachen nicht befassen. Wie soll ich das hinkriegen? Ich mach's halt so, wie ich es mache und dann friss oder stirb, ehrlich gesagt.
Diese Quote-Geschichte, also gut, bei Privatfernsehen ist verständlich, wie auch immer, das wird's ja auch so. Aber wenn wir wüssten, wie Quote geht, dann würden wir doch dauerhaft Quote machen. Mhm. Aber das weiß ja keiner. Man probiert ja eh immer rum. Also, und da ich das alles nicht kann, kümmere ich mich um meinen Scheiß. Also, ja. Und das ist, ich weiß manchmal gar nicht, wann die Sachen laufen.
Nee,
also,
ich auch nicht.
Bei Dreharbeiten ist es ja wirklich so, dass da kann eine anderthalb, zwei Jahre dazwischen sein. Und plötzlich ruft dich da dann deine Schwiegermutter an. Du warst toll gestern im Fernsehen. Ja, wahrscheinlich die Wiederholung oder was weiß ich. Wieder mal ein Arschloch gespielt. Und du hast meine Tochter geheiratet. Ja, genau.
Ach, ist das toll. Weißt du, was mir an dir gefällt? Du hast mir gerade, bevor wir angefangen haben zu reden, hast du mir ganz kurz gesagt, weißt du, ich habe im letzten Jahr begonnen, mein Leben mal selber sozusagen in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Was hast du getan und aus welchem Beweggrund hast du es getan?
Also du bist als Schauspieler bist ja immer darauf angewiesen, dass jemand dich will. Also sonst, du brauchst andere Leute, du kannst dich zwar auf die Straße stellen und irgendwie performen oder so, aber eigentlich, damit man Geld verdient, braucht man eigentlich immer einen Auftrag. Und das ist sehr schwer, selber herzustellen. Und das ist aber auch mühsam, weil man denkt, ich möchte eigentlich was machen. Was möchte ich eigentlich machen? Und ich habe dieses Jahr, bei der Berlinale war ich in Berlin und dachte mir, oh Gott, das Jahr grauenvoll und KI drohte und das und das und das und das alles irgendwie dreuen. Da mir schrecklich, es ist alles ganz grauenvoll und gut, was interessiert dich eigentlich? Was willst du tun? Was willst du machen? Und da ich ein großer Europäer und ein Europa-Fan bin und ich habe auch zum Beispiel einen Podcast mit einer österreichischen Journalistin zum Thema Europa, das heißt Europa jetzt, und Europa ist ein großes Thema für mich. Und dann dachte ich mir, okay, Europa finde ich sowieso schon spannend. Und dann habe ich mir vor 2 Jahren einen alten Feuerwehrbus ausgebaut. Und
ein Feuerwehrbus ausgebaut. Also kauft man sich dann wirklich so Holzplatten und sägt die so zu, dass das da reinpasst? Oh, das macht ja Spaß. Und du bist darin kein Spezialist, oder?
Ja, aber es gibt wahnsinnig viel im Internet, wie man es machen kann und ich bin handwerklich nicht unbegabt, also ich mache viel selber und schweiße und mache und tue und dann dachte ich mir, okay, das ist fast eine Art Klassiker. Liebe Familie, ich habe das vor als Projekt, passt mal auf, wenn ihr da alle mitmacht, dann dürft ihr dieses Auto alle fahren.
Habt ihr Bock, mit
dabei
zu sein?
Ja, wir haben Lust und ich sag euch eins, wenn ihr keinen Bock habt, dann verkaufe ich das sofort wieder.
Ja.
Schnitt. Ich habe alles alleine gemacht.
Und so, dann ist so, wenn Türen sich lautlos schließen, weißt du, wer hat Lust, mir ein bisschen beim Sägen zu helfen? Klick, klick, klick.
Ich habe Abi, Papa, ich habe Abi, ich bin so krank, wie auch immer, keine Ahnung. Ja. Also es war sehr lustig, die dürfen es aber trotzdem fahren, weil es bleibt ein Gebrauchsfahrzeug. Egal, auf jeden Fall hinten, ich habe es wirklich so ausgebaut, dass da hinten dass es tonfähig, tonstudiofähig ist. Mhm. Und
Worauf muss man da achten? Entschuldige, wenn ich da einhake, für all die da draußen, die sagen, ich möchte auch ein tonfähiges Auto haben.
Du brauchst Dämmung. Das ist natürlich eine Frage der Dämmung und du brauchst einen möglichst trockenen Raum. Das heißt also keinen Hall. Das ist sowieso in einem Fahrzeug eigentlich nicht gegeben, weil der Raum ja sowieso klein ist. Ja. Aber es hat hauptsächlich mit Dämmung zu tun.
Okay.
Und du brauchst Materialien, die den Schall, der entsteht, im Dingsbums auch schlucken, damit nicht
das zurückkommt. So. Okay.
Genau. Also auf jeden Fall. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich fahre durch Europa und treffe einfach meine Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe schon mit vielen europäischen Kollegen gearbeitet in Europa. Das ist auch so ein, also da profitiere ich auch von dieser Konstruktion, dieses Friedenswerkes Europäische Union. Und hab die vorher kontaktiert und habe gesagt, hör dann komm und so und lass uns unterhalten und wollte auch andere Leute, die ich einfach auf der Straße treffe, zum Thema Europa fragen. Mhm. Und plötzlich wurde da, das habe ich einem Kumpel erzählt, dass er nimmt doch Kameras mit. Und dann habe ich 4 Kameras mitgenommen und habe eigentlich eine Doku über Europa gemacht. Beziehungsweise ich habe vor, jetzt ganz viele Schleifen zu machen. Ich bin jetzt erstmal, bin zum Aachener Dom gefahren, weil ich dachte, du brauchst irgendwie einen Start für so eine Geschichte. Ja? Ja. Und der Aachener Dom als der Pater Europae, Karl der Große, erstes riesengroßes sakrales christliches Gebäude Europas, das fand ich einen guten Punkt, um dort zu starten. Habe mich dort mit dem Dombaumeister unterhalten und mit dem Chef. Da ist dann es auch ganz praktisch, dass man nicht so sagt, ah, hallo, ich bin Fritz Piepe und ich wollte mal was so, sondern ich habe dann einfach die Öffentlichkeitsarbeit vom Domkapitel angesprochen und ja. Die kannte mich und dann hat die gesagt, ja, gleich ja, der Dombaumeister ja, und dann auch noch der Chef vom oder der Vorsitzende ja. vom Karlspreis und so und dann habe ich mich mit denen unterhalten und dann bin ich dann weitergefahren nach Maastricht, nach Amsterdam, habe da irgendwie Bond-KollegInnen getroffen, nach Antwerpen und
Pierce
so.
Pierce Brosnan überall, kannst auch, du nicht mehr erreichen, der ist nicht mehr Europa in England, ne?
Ja, der ist Irland.
Oder Irland, ja.
Pierce ist Ire und der wäre da eigentlich noch drin.
Ja, okay. Ja, wollen aber, wir nicht so streng sein.
Ja, wollen wir nicht so streng sein. Also Pierce habe ich tatsächlich auch vor und Luc Besson wollte ich in Paris noch treffen, wie auch immer. Und jetzt habe ich so einen Teaser geschnitten und den biete ich jetzt gerade an. Und jetzt ist das Lustige, ich dachte, ich bin jetzt so selbstbestimmt, Eigeninitiativ, ich mach das und so, ja. Mhm. Jetzt bin ich in der gleichen Situation wie vorher.
Jetzt
so
hast
Ding
du den Trainer und
warte jetzt,
rufst an
warte
wieder
jetzt,
beim WDR. Hallo, können Sie mir mal
wollt ihr das nicht haben? Das scheiße, genau die gleiche Kacke wie vorher.
Du musst YouTuber werden.
Ja, toll. Da habe ich aber dafür ist es echt zu anstrengend. Mhm. Also ich habe ja überhaupt gar kein Social Media und kein gar nichts, weil ich finde, es ist echt anstrengend. Wenn du alleine, die war alleine unterwegs. Das heißt, du fährst irgendwo hin, tust die Kamera dahin, dann fährst du mit deinem Auto wieder zurück, fährst an der Kamera vorbei, dann
Nein.
mit dieses 3 Sekunden Dingsbums, dann fährst du, drehst du wieder rum und dann sammelst du die Kamera wieder ein.
Ja,
und das
okay.
alles für 2 Sekunden Bild.
So ja. macht es Kai Pflaume auch auf seinem Instagram-Account. Der stellt die Kamera in den Wald, dann läuft er dran vorbei, dann rennt er genau. zurück und besammelt sie wieder ein. Ja,
genau.
Ja, ja, klar, ich weiß, ich frage mich das wirklich übrigens oft. Weil wenn dann genau diese Projekte, wo dann einer alleine durch die Wüste und so, und dann sieht man den immer mit dem Auto vorbei, gut, dass du es jetzt mal sagst, Kamera aufstellen, wieder zurückfahren, vorbeifahren, Kamera wieder einsammeln. Und das ungefähr 5-mal, damit man die Wege auch, die Reise
genau.
irgendwie...
Am Tag, Zeit. 5-mal ja. am Tag. Und da ja. musst du aber parallel dann auch noch überlegen, wen triffst du denn morgen? Ja, morgen triffst du den Künstler XY, den musst du andere Fragen stellen als den Siemens Renewable Guy, den du in Rotterdam triffst, der dir was über erneuerbare Energien in Europa erzählt.
Ja.
Aber super spannend und super interessant. Und also ursprünglich habe ich mir gedacht, eigentlich muss man so verreisen.
Ja.
Weißt du, also eigentlich muss man so, wenn man irgendwo hinfährt, muss man sich viel mehr mit den Leuten beschäftigen und mit einem Thema verreisen. Man sagt, das interessiert mich an dieser Reise.
Ja, und man
aber
darf
es
auch
ist
nicht
natürlich
verlernen,
auch sehr anstrengend.
Glaube ich, mit Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen. Also ich bin ja ein großer Fan von Sprechen und Reden. Also nicht nur selbst,
nee.
Sondern ich bin auch ein großer Fan vom Zuhören.
Ach, boah,
wobei noch schöner wäre es, wenn mich jemand was fragen würde. Aber okay, gut, ich würde auch mal, ich stelle dir auch mal eine Frage. Und es ist manchmal, glaube ich, nimmt man sich nicht mehr so die Zeit, weißt du, einfach auch mal auf so einem Marktplatz stehen zu bleiben und zu sagen, hallo,
Total.
Wie lange wohnen Sie eigentlich schon hier und was machen Sie und wie läuft's in Ihrem Gemüseladen und diese ganzen Sachen. Man rast so durch, gell? Es ist irgendwie in allen Sachen, wobei dir, glaube ich, du beachtest da wahrscheinlich sogar noch mehr drauf als ich auf jeden Fall oder als andere, aber ich bin da ganz schlecht.
Also ich versuche das. Was ich jetzt letztes bin ich mit meiner Feuerwehr auch hatte ich einen Tag Zeit nach München zu fahren und dann dachte ich mir, du fährst immer auf dieser Autobahn an diesen braunen Schildern vorbei,
ja, wenn
wo
da
immer
steht,
draufsteht, was rechts oder links
ja,
da was da so ist.
Da steht zum Beispiel Markus-Wasmeyer-Museum. Steht
genau.
da einmal?
Warst du da schon mal?
Nein, natürlich nicht.
Siehst du? Und da habe ich mir gedacht, ich habe einen ganzen Tag Zeit für München-Berlin und bei jedem braunen Dingsbums, das mich interessiert, fahre ich raus.
Okay. Und was hast du gesehen?
Und das habe ich. Also, ich war in Treuenbrietzen.
Ja, Treuenbrietzen. Traum.
Sabinchen war ein Frauenzimmer, ja. dann war ich da triffst du dann natürlich auch immer Menschen, ja, und da musst du dann fragen, keine Ahnung, da kommt man mit den Leuten ins Gespräch, auch dann in Lutherstadt bin ich weitergefahren, Wittenberg, war ich auch noch nie, ich habe mir auch noch nie das...
Hast du das Tor gesehen? Sachen. Mit dem, wo die 95 Thesen angeschlagen waren?
Ja, aber das Originaltor gibt's nicht mehr. Das ist ja jetzt sozusagen das ist ja ein Metallabguss.
Dachte schon, das ist eine Glastür wegen der Wärmedämmung. Weißt du, eine das Tor, das ist, die EU-Richtlinien schreiben vor, dass das abgebaut wird. Es muss eine Wärmedämmung haben und deswegen ist das jetzt so ein, ja.
So, meckerst du hier gegen die EU?
Nein, überhaupt nicht.
Nein, schön, ja.
Ich höre immer, wenn ich Pommes bestelle jetzt und dann heißt es, sage ich immer, die sind kalt und die sind auch gar nicht richtig kross gebraten. Dann sagt die immer, das ist die EU-Richtlinie, wir dürfen nicht mehr mit mehr als 150 Grad für 3 Minuten, weil sonst ist das krebserregend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wenn ich schon Pommes esse, habe ich jetzt auch nicht so einen Fitnessanspruch an diese Pommes oder irgendwie, dann müssen die schon, finde ich, kross sein. Und da muss ich dann nur manchmal drüber lachen. Aber
das ist doch ein Witz, das stimmt doch nicht. Entschuldige mal, die nimmt das doch nicht raus, weil dann der EU-Beamte hinter ihr steht und klack, raus, oder irgendjemand dran vorbeikommt und sagt, sie haben ihre Pommes frittiert 10 Sekunden zu lange. Das gibt eine EU-Strafe. Hier, sie kriegen jetzt Krebs.
Genau.
Weißt du, das macht doch keiner.
Nein, du hast völlig recht. Ich gehe da hin und beschwere.
Sag doch mal, sie soll sich lieber an ihren Kunden orientieren und nicht an der EU.
Ich habe vorhin über dich nur so ein ganz kleines bisschen so quer gelesen, ja? Und dann habe ich mir so gedacht, der Götz macht alles richtig. Ich meine es im Ernst. Nein, du wirkst auf mich wie jemand, der, ich finde, dass du genau die richtigen Prioritäten, ich habe zum Beispiel gelesen, du hast einen Brotbackofen im Garten. Du hast 4 Kinder, du hast eine tolle Frau. Immer wenn du mit der irgendwo aufgetaucht bist, hast du die auf eine Art und Weise im Arm, dass man weiß, dass ihr wirklich zusammen seid und du sie nicht nur für solche Gelegenheiten buchst. Oder
die kommt aber total selten mit.
Ich weiß.
Vielleicht ist es aber auch ganz gut.
Natürlich, mein Mann ist nie dabei. Ja? Ich gehe ja auch nicht mit, wenn er ein Meeting hat, dass ich da mich unter den Tisch lege und sage, hallo, ich bin auch mit dabei, ich achte gar nicht auf mich, ich lege mich hier hin.
Machst du das nicht?
Ja, ich wäre manchmal... Komm,
das würdest du... Das
als wir uns kennengelernt haben, wollte ich mich schon ab und zu mal unter den Schreibtisch legen, aber er wollte es absolut nicht und dann habe ich es nicht gemacht.
Oh, okay.
Ja. Nee, aber jetzt ist es auch zu spät. Ich finde, du machst Ferien in einem Bergdorf in Lugano. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich sowas lese, geht mir sofort das Herz auf. Hast du auch das Gefühl, dass du das richtige Leben lebst?
Ja, doch, das ist natürlich eine große Frage. Also, hallo, das kann man nicht weglachen. Ja. Also, lebe ich das richtige Leben? Das ist ja immer eine Momentaufnahme. Momentan, und jeder lebt in seinen eigenen Problemen und in seiner eigenen Soße und so weiter. Und da ist natürlich nicht immer alles schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich fühle mich verdammt wohl. Es ist wunderbar. Ich bin bis auf Corona gesund. Meiner Familie geht's gut. Ich habe Arbeit. Ich habe genug Resilienz für den Wahnsinn da draußen. Alles gut.
Und du hast 4 Kinder. Das ist Wahnsinn. 4 Kinder ist brutal. Die kriegst du in kein normales Auto. Du musst immer 3 Hotelzimmer buchen, sage ich jetzt mal. Oder?
Ja, zum Glück ist das alles vorbei. Die sind ja schon so alt. Ich bin ja schon, ich warte sekündlich auf den Großvater. Auf das Großvatersein. Die sind schon zwischen 32 und 22. Also.
Okay, ja, klar.
Wobei wir waren im Januar, waren wir echt, da habe ich die Kreditkarte glühen lassen. Und dann sind wir alle zusammen zu 6 zu meiner Schwester, weil mein Neffe hat geheiratet, nach Australien gefahren für 3 Wochen.
Oh, für 3 Wochen zu 6 nach Australien.
Es war aber auch krass. Ja, aber es war auch krass, weil, weißt du, ich meine, wir sind jetzt, also der Großteil der Kinder wohnt ja schon lange nicht mehr bei uns, ja. Und wenn man dann wieder, mit Anfang 30, da hatte man ja schon, da wäre ich mit meinen Eltern nicht mehr 3 Wochen irgendwo hingefahren.
Nee, auf keinen Fall, die haben auch gar nicht gefragt.
Auf gar keinen Fall. Und dann, es war schon auch spannend, also die unterschiedlichen Dynamiken. Dann zu meiner Schwester, mit der ich auch schon seit Ewigkeiten natürlich 40 Jahre nicht mehr zusammengelebt habe, weil die schon so lange in Australien lebt. Und dann, das war schon interessant. hatte schon viel Konfliktpotenzial. Und wir haben es aber alle tatsächlich überlebt.
Und bleiben die Rollen gleich, auch unter den Kindern? Ja, gell? Also einer ist immer der Vernünftige, einer ist der Ordentliche, der andere ist immer du warst ja früher schon immer der Letzte, der sich fertig gemacht hat und so. Das bleibt wahrscheinlich immer gleich.
Das bleibt so, also zumindest mal die Vorurteile fühlen sich permanent bestätigt. Aber es verändern sich natürlich auch Dynamiken, ist ja auch ganz klar.
Ach, ich finde es ganz toll. Ich finde es wirklich toll. So, jetzt bitte zum Brotbacken. Ich habe nämlich gelesen, dass du Brot backst, und weil du auch aus einer Bäckerfamilie, glaube ich, kommst. Und dann habe ich aber gleich bei meiner Mutter angerufen, lustiger, weil gerade eben geschrieben und gesagt, sollen wir nicht nächste Woche auch mal Brot backen? Und dann meinte, habe ich gesagt, weil ich finde das so gemütlich. Und dann sagte meine Mutter, bei euch ist nie irgendwas gemütlich, weil es nur so im Spaß, weil bei uns für den Geschmack meiner Mutter immer zu viele Menschen sind und zu viel los ist und zu viel Hektik und so und zu viel rein raus. Aber ich finde, Brotbacken ist für mich der Inbegriff von, ich habe mein Leben im Griff.
Echt? Das ist so ein Vorurteil. Ich posaune das auch, ich werde immer gefragt und dann sage ich, ja, ist halt so. Aber das ist für mich
kein politisches Statement. Also für mich Statement.
Ist kein politisches Statement. Und um Gottes Willen, niemand muss das machen. Für mich macht das total Sinn, und für uns alle, also wir essen nur noch unser Brot, und ich habe das Gefühl, dass es auch viel, dass ich damit mehr anfangen kann, körperlich, also von der Verdauung her und so. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich habe so einen riesengroßen gedrechselten Holzbottich, in dem ich das alles mache. Und nicht so wie gesagt, Bäckerei groß geworden und in der Bäckerei meines Vaters. Nicht industriell, aber das ging natürlich darum auf Effizienz, ja. Und du musstest natürlich, in der Bäckerei musst du ganz anders backen als jetzt für dich alleine. Und allein das Matschen, und ich habe auch, es gibt da natürlich so Leute, die dann sagen, ja, du musst den Brotknethaken F in der Maschine und so, und alles muss genauso, so bin ich überhaupt nicht. Ich punche so ein bisschen drumrum, und ich muss gucken, wie das riecht und wie sich das anfühlt, und braucht das noch Mehl und so und so.
Und dann aber mit Hefe, oder?
Nein, alles mit Sauerteig. Der Sauerteig, den gibt's seit 2004.
Okay, also wie geht denn der Sauerteig? Nur jetzt mal für mich, mich interessiert, also wie geht so ein Sauerteig?
Du kannst Sauerteig ganz normal kaufen, ja. Du kannst Sauerteig in der Sauerteigbörse ertauschen. Es gibt die Sauerteigbörse bei dir in der Gegend. Dann guckst du, sagst, ich brauche einen Roggensauerteig, einen Dinkel, wie auch immer, oder gibt da spezielle Sauerteige auch?
Kann ich das im KDW kaufen?
Nee, aber tatsächlich auf der Sauerteigbörse. Es gibt so Freaks, die dann das irgendwie so im Internet.
Ist der
Internet
Sauerteig
irgendwie.
Ist sozusagen, nur dass ich das verstehe, das ist eine Substanz, die immer wieder aus sich selbst sich sozusagen Dings, oder ich brauche das, oder ich kann mir nicht das selber machen, so ich muss erstmal einen Sauerteig
holen.
Du
kannst es selber machen, weil die Hefen und Pilze alle in der Luft sind. Also du kannst
bei mir sowieso.
Jetzt, ich will jetzt zum Beispiel als Idee, ich möchte nächste Woche kommt meine Mutter, und da will ich ein frisches Sauerteigbrot machen. Ich habe aber keinen Sauerteig. Da nimmst du 100 Gramm Mehl. Aha. Und 100 Milliliter Wasser. Aha. Mischst es zusammen in einer großen Gefäß, lässt es offen stehen, also oder nicht ganz zu, versuchst so 27, 28 Grad herzustellen, das ist die ideale Temperatur, musst es aber offen lassen, weil die Hefen und die Pilze, die, wie gesagt, die sind in der Luft, die müssen da erst rein. Und dann machst du jeden Tag nochmal 100 Milliliter Wasser und 100 Milliliter Mehl drauf, rührst das Ganze, und am Ende dieser Woche hast du in diesem Ding 1 Kilo Sauerteig. Oder dann, ja, je nachdem,
700 Gramm,
ein bisschen mehr, weil 100, also 1,4, wie auch immer.
Okay, ja.
Also du kannst aber auch gucken, wie es riecht, und also manchmal explodiert der Sauerteig auch vorher schon, und du kannst ihn dann aufheben. Jetzt wird es wirklich total kompliziert, das macht jeder so, wie er will. Aber wenn diese Kultur einmal da ist, kann man die weiter am Leben erhalten.
Das kenne ich aus meinem Kühlschrank.
Ja? Genau, richtig. In
das
deinem
kenne
Kühlschrank
ich aus meinem Gemüsefach im Gemüse. Da ist es auch eine Kultur, sage ich mal, die da seit wir da wohnen, die sich immer weiterentwickelt, sage ich. Sehr kulturell.
Versuch's doch mal mit der. Schmeiß die doch mal einfach mal in den Kuchen rein und guck, was passiert.
Ach, das ist schön. So, das werde ich machen, wirklich. Also das interessiert mich natürlich. Und dann muss ich das nur noch, diesen Teig, da muss dann gar nichts mehr dazu. Oder knete ich da
noch
mal
was? Dann
ist die Grundlage.
Und dann, das ist, genau. Ja, und mit dem kannst du dann weiterarbeiten, den kannst du dann weiter füttern, oder oder so.
Ich rede mit einem der schönsten Männer, die wir in der deutschen Schauspielbranche haben, übers Brotbacken.
Ja, ja, genau. Ja, wir reden über Brotbacken. Ja? Brotbacken ist auch super.
Wir könnten über was ganz anderes, aber wir reden über Brotbacken. So, und jetzt spielen wir auch noch ein Spiel, lieber Götz. Wir haben gehört, dass sich Götz mal innerhalb von 20 Sekunden erfolgreich für einen Job beworben hat. Deswegen spielt ihr 20 Sekunden. Wir haben euch Jobs rausgesucht und wollen bitte, dass ihr euch in genau 20 Sekunden für diesen Job bewerbt. Warum seid ihr die Richtigen? Was habt ihr für Qualifikationen? Wir wollen alles wissen. Wir sind sehr gespannt, die mehr als 20 Sekunden brauchende Redaktion. Wo sind die? Sind die da irgendwo drin? Warte. Ah, hier. Entschuldigung. Wir bewerben uns jetzt als Bademeister.
Ich jetzt auch?
Vor allem auch? Du, ehrlich gesagt. Da muss ich sofort an hessischen Dialekt denken bei Bademeister.
Weil du das, ja, Bademeister, Badesalz, gleich um die Ecke hier. Aber du hast es so vorgelesen, als wenn du irgendwie an die Leute da draußen, ihr müsst euch vorbereiten.
Nee, aber du.
Guten Tag. Also gut, ich jetzt. Also, guten Tag. Ich kann schwimmen. Das ist wichtig in dem Beruf. Ich kann lang schwimmen und ich kann lang sitzen. Diese Kombination macht mich zum besten Bademeister in Ihrem Bade-Etablissement.
Und?
20 Sekunden.
Du siehst gut aus in kurzen Hosen. Du siehst gut aus in kurzen Hosen. Und du hast du gute Füße? Okay, gut. Weil es ist gut, wenn man gute Füße hat.
Oh, Füße. Bist du
echt? Nein, aber ich meine, als Bademeister willst du ja auch nicht mit so verpilzten Flossen da irgendwie, weißt du? Hast du gute Füße? Ja.
Ich habe gute Füße. Gute Füße. Okay, das ist natürlich auch. Ich bin jetzt, wenn du so darauf guckst, bin ich auf die nächste Frage gespannt, was ich mich sonst bewerben soll.
Als
Bademeister-Füße.
Als Präsident.
Von was?
Von allem.
Oh, der Präsident von allem. Oh.
Also, ich weiß es. Ich kann mich als Bundespräsident bewerben. Ich liebe es, rot-weiße Kordeln durchzuschneiden, wenn Autobahnabschnitte eröffnet werden. Ich liebe es, Blumensträuße von Kindern entgegenzunehmen.
Moment, aber rot-weiße? Hallo? Ja. Du bist doch keine österreichische Präsidentin.
Oder halt blaue oder so. Keine Ahnung, wie halt die Kordel aussieht, wenn man einen Autobahnabschnitt eröffnet. Ich liebe es, Blumensträuße von Kindern entgegenzunehmen. Ich bin toll damit, mich mit Kindern, Kleinkindern, die vielleicht so ein bisschen traurig gucken oder so, für Fotos ablichten zu lassen. Und ich kann extrem gut winken. Und ich würde dem Volk wirklich das Gefühl geben, dass ich eine von ihnen bin, ohne es hier beweisen zu müssen. Verstehst du, was ich meine?
Okay, also du hast den Job. Ich kann da gar nichts mehr dazu sagen. Also ich meine, ist ja ganz klar, du hast den. Was soll ich da, also...
Ich wäre so gerne Bundespräsident. Ich denke mir oft, wenn ich die Maxima auch so sehe, da denke ich mir, was wäre eine gute Königin aus mir geworden?
Findest du denn die Maxima gut?
Ja, ich finde die super.
Ja, schon,
die
oder?
Die macht, finde ich, genau, die macht alles. Hast du da jemals irgendwas gehört? Jemals irgendwas gehört. Außer, dass ihr Vater die Militärjunta in Argentinien unterstützt hat. Aber sonst, da bin ich jetzt politisch nicht versiert genug. Aber sonst, die Klamotten, wie die aussieht, wie die winkt, wie die alles richtig macht. Die ist so volksnah, die ist wunderbar. Die ganze niederländische Monarchie hängt an der Maxima.
Naja, das stimmt. Aber ich meine, das ist ja generell, das ist ja per se schon so eine sehr volksnahe Demokratie. Monarchie.
Ja.
Das ist ja anders als in anderen, ich weiß gar nicht, wann sind die überhaupt königlich geworden? Die sind ja auch relativ jung, oder?
Ja, das musst du herausfinden, du bist doch Europaspezialist. Fahr doch mal vorbei und besuch mal die Maxima.
Ja, du, da war ich aber zum Beispiel, das ist total absurd, da war ich in einem Ort, der aufgrund von europäischen historischen Begebenheiten, da laufen... Die Grenze läuft da quer durch diesen ganzen Ort. Dann ist dann da ein Flecken Belgien und da ein Flecken Holland, Niederlande und dann teilweise durch Häuser durch. Also es geht wirklich, da sitzt du, machst dein Essen in der Küche in Belgien und isst es dann aber in den Niederlanden. Es ist total absurd. Und da die Leute zu fragen, wie es denen dann so geht in ihrem, und auch so, wie das früher war. Jetzt ist es ja toll, jetzt gibt's ja Schengen, die Grenze ist ja gar nicht mehr existent, ja. Aber
früher musstest du erst noch am Zollbeamten vorbei, wenn du ins Wohnzimmer wolltest. Entschuldigung.
Du konntest beim Bäcker musstest du in holländischer Währung zahlen und beim Metzger dann in belgischer.
Ist irre.
Total schräg.
Ist irre, was es gibt. Das finde ich toll, wenn du darüber sprichst. Du darfst dich jetzt nochmal bewerben als Fahrlehrer.
Oh, Fahrlehrer. Da muss ich schon wieder, es tut mir leid, da muss ich an meinen eigenen Fahrlehrer denken, weil mein eigener Fahrlehrer, der hat mir eine Sache gesagt und an die muss ich immer denken und das Allerbeste, das muss man verinnerlichen. Innespiegel, Außespiegel und rum. Das ist das Allerwichtigste, wenn du in das Auto einsteigst, in das Spiegel, aus dem Spiegel und rum. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann bist du ein guter Fahrlehrer. Oh. Weil du musst es mit ganz viel innerer Ruhe sagen, ja, und dem anderen auch vermitteln, dass das Autofahren ganz einfach ist, wenn du in das Spiegel, aus dem Spiegel und rum kapiert hast, ist alles gebombt. Und ich mache das immer noch so.
Ich habe letztens so ein Foto gesehen von so einer Frau, die guckt so, steigt ins Auto ein und guckt sie so auf den Boden und sagt so, scheiße, 3 Pedale und ich habe nur 2 Beine. Ja, scheiße. Fragen über Fragen.
Ja, ich...
Ach gut. Ich muss einmal mit dir oder will einmal mit dir über James Bond sprechen, weil du ja wirklich... wann war das? 1997, glaube ich.
Ja, genau, 98 kam er raus, glaube ich.
Also
so.
Der Morgen stirbt nie, den Bösewicht gespielt hast. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Ich hatte den Film gar nicht mehr so vor Augen. Du warst hünenhaft riesig und du warst so extremst kantig und hattest so ganz blond gefärbte Haare, ne? Weiß.
Ja, genau. Ja.
Weiß bleach blond. Wie kommt man, ich muss das fragen, ich weiß, du bist das 1000 Mal gefragt worden, ich weiß, dass die Geschichte dazu tatsächlich nicht. Wie kommt man zu einem Casting von James Bond? Ist es am Ende wirklich erstmal nur über die Größe gelaufen? Weil die brauchten natürlich einen Typen. Oder ist es so, dass du die Chance hattest, überhaupt dich da in deren Herz zu spielen, schon mal, bevor das Casting stattfand?
Ich hatte das große Glück, eine internationale Koproduktion vorher zu machen. Die hieß The Wanderer. Und da hatte ja gar nichts gemacht davor, also verspielte Theater. Und da hatte ich eine kleine Rolle, so als Thug auf dem Motorrad bei minus 14 Grad mit Feinripp-Unterhemdchen. Es war super. Mhm. Damals gab es noch kein Corona. Und dann hat die deutsche Casterin hat mich da besetzt und die englische Casterin von dem Projekt war eben Debbie McWilliams und die hat sich dann an mich erinnert und hat mich dann, das war total toll, da 97 oder fast 96, da kamen ja die ersten Handys auf und ja, ich hatte ein Handy,
ja,
und war beim Derby, erste Bundesliga, es ist lange her, mein Club 1860 gegen den Bayern, anderen bösen Münchner Verein. Mhm. Und da klingelte das Telefon bei dem. Und ich so, oh Gott, wie peinlich. Es war ihm ja sehr peinlich, wenn das so Telefon wäre.
Ja, damals war das noch nicht so schick, ein Telefon zu war noch peinlich damals, stimmt.
Nee, war peinlich. Bin ich dann im Spiel rausgegangen und habe dann telefoniert und dachte, okay, da fährst du hin, das wird eh nichts. Ja, aber fein, nimm's mit. Da, schön.
Ja, klar. Und wo war das Casting? In London? In England? Wo?
In London, richtig schön am Piccadilly, bei Eon Productions im Produktionsbüro.
Und ist das, reist man da dann auf eigene Kosten hin? Weil ich erinnere mich an das erste Casting, wo ich hinreiste, da musste ich alles selber bezahlen und das war alles so teuer. Und ich dachte mir, wenn die mich da jetzt nicht nehmen, dann ist das wirklich einen richtigen Scheißschnitt, mache ich da heute. Ja? Und dann hat's geklappt, Gott sei Dank.
Das war absurd. Ich bin da wirklich eingeflogen worden mit Business Class. Und ein livrierter Fahrer hat mich in den Flughafen abgeholt. Das ist heute aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar.
Nein.
Also Casting findet ja mittlerweile sowieso nur noch so statt. Ja, ja, also ich hab,
aber das ist doch schrecklich. Wie kann man denn wie kann das denn funktionieren? Ich meine, da wird man auch besetzt, aber wie soll das denn gehen, dass du am Computer zu Hause sitzt und eine Hardcore krasse Szene vorspielst?
Ich finde es auch schade, vor allen Dingen, weil ich finde, unsere Arbeit hat viel mit Menschen zu tun, ja. Und du musst ja irgendwie wissen, ob du mit einem Regisseur kannst. Ein Regisseur muss wissen, ob er an dich rankommt, wie er mit dir arbeitet, also ob man miteinander klarkommt und ob man so einen gemeinsamen Common Ground findet einfach, ja. Und das kannst du nicht sehen, wenn jemand ein Video abliefert von sich, ohne Regie und ohne alles. Und der Schauspieler selber, der weiß in der Regel gar nicht, was der da machen soll, weil er sagt, okay, das ist der Text. Aber ich hätte ganz gern mal einen Regisseur, der mir sagt, mach's doch so oder ich wünsche mir das so oder so.
Ja.
Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben über 100 E-Castings gemacht, darunter kein einziges deutsches, habe ich mir letztens eingefallen, absurd. Und ich glaube, von diesen 100 E-Castings einen Job bekommen. Das ist eine Scheißquote.
Ah, ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
Aber trotzdem, wir machen es trotzdem. Also, es ist auf jeden Fall besser, als für jedes Casting von Berlin nach New York zu ballern.
Ja,
oder
um's
so,
dann auch nicht zu kriegen. Ja, hast du natürlich völlig recht. Aber du hast es ja dann damals gekriegt in London. War das, was muss man bei einem Bond-Casting machen? Weil der Bösewicht, sage ich ja mal, der hat ja, das ist ja jetzt nicht ein unbedingt ein textliches Übergewicht, was man da hat, oder? Also als Bösewicht. Also, manche haben gar nicht gesprochen, glaube ich, manche Bösewichte.
Stimmt, tatsächlich, ja. Ich hatte ein paar Worte, aber in der Regel, ja, buh. In der Regel sind das alles so Buh-Momente, ja. Also so, das ist eigentlich generell, das ist mein. Es ist wirklich so, mein Beruf sieht eigentlich nur Buh vor. Ja, also ich habe jetzt gerade den Rattenfänger von Hameln gespielt. Ja, was meinst du, was der macht? Buh. Buh.
Ja.
Meistens ist der halt Buh. So, auf jeden Fall, weil der halt eben so viel Tapete war, diese Figur Stamper. Ja, also im Hintergrund stehen, so Schwenkfutter nennt man das auch.
Ja.
Sag mir, okay, ich stehe wahnsinnig viel rum, ich bin der Sicherheitschef und observiere. Und weil ich observiere, muss das wirklich, und ich deswegen, muss irgendwas irritierend sein. Man muss bei meinem Blick hängen bleiben. Und dann habe ich mir überlegt, ich will eine schwarze Kontaktlinse. Ich will zwei unterschiedliche Farben, Farben Augen haben.
Ja.
Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann, und das fällt keinem auf. Ich habe ein schwarzes und ein normales Auge und das ist irritierend. Man guckt den so an, aber dann weiß nicht so genau, was hat er denn?
Das ist super cool.
Es ging auf, habe ich mir gut ausgedacht.
Ja, absolut. Und dann der erste Drehtag an so einem Set. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, das ist wirklich auch wie sagt man, Jungfrau zum Kinde gekommen zu einem Harry Potter Dreh. Also der war bei einem Harry Potter Dreh dabei und der war sage und schreibe für 3 Wochen gebucht, obwohl sie ihn nur für eine Szene gebraucht haben. Aber die haben so viel Kohle, die haben einfach gesagt, wir wollen dich hier vor Ort, weil es kann sein, dass wir die Szene vorziehen und dann musst du da sein. Und dann war der 3 Wochen jeden Tag komplett geschminkt in seinem Trailer vor Ort, kriegte 3 Wochen bezahlt und dann haben sie es irgendwann nach 3 Wochen dann gedreht und er wäre auch noch länger geblieben, wenn es hätte sein müssen. Und dann das Beste, aber die Szene war im Film nicht drin dann.
Jetzt weißt du auch, warum die so teuer sind, die Dinger.
Ja, Wahnsinn.
Aber, also das Prinzip ist ein anderes. Bei uns wirst du ja für Drehtage bezahlt und da wirst du halt, in der Regel wirst du für Wochen gebucht, ja. Und dann überlegen sie sich, ob sie dich brauchen oder nicht. Und es gibt natürlich der Produktion eine enorme Flexibilität.
Mhm. Ja.
Ist aber natürlich viel teurer, logisch.
Ja, ja, klar.
Und das war bei mir genauso. Ich hatte eine Szene in so einem Einkaufszentrum, das wir so umgebaut hatten. Das war das komplette Wochenende. Und es hieß ja ganz klar, wir müssen an diesem Wochenende fertig werden. Das war mein erster Drehtag und ich habe eigentlich damit gerechnet, also ich glaube das erst, ja, weil wenn du sowas wie Bond, ja, also das ist ja total absurd. Und aus dem Nichts heraus darfst du da mitspielen. Das glaube ich erst, wenn ich da stehe.
Ja.
Sonst Kostüm und Maske und so war es auch. Ich habe erstmal 3 Tage und Nächte komplett in Kostüm und Maske und wir mussten um 2 Uhr raus und um 12 Uhr nachts wurde dann die erste Klappe geschlagen.
Das ist brutal.
Aber dann wurde es alles sehr spannend und sehr interessant.
Ja,
und
doch,
ich hatte
kann man schon mal mitmachen, oder?
Kann man mitmachen, ey, das war schon geil. War total lustig.
Ja, ich finde auch, also manchmal habe ich auch schon so Sachen in meinem Leben erlebt, wo ich mir so dachte, wow, cool, dass ich das jetzt einfach machen kann. Mhm. Und zwar gar nicht, wie immer, auch gar nicht fürs Ergebnis, wobei es schon cool, so eine James Bond DVD im Regal stehen zu haben, wo man drin vorkommt. Und das war, hat ja auch einen wahnsinnigen, das hat schon wahnsinnige Auswirkungen dann auf deinen Ruf gehabt, oder? Also das hat schon was gebracht.
Also das hat was gebracht, weil natürlich sozusagen die Tür international ein Stück weit aufgeht. Ich habe dazu jetzt zwar keinen super internationalen Mega-Durchbruch bekommen, aber ich arbeite seitdem immer auch in Internationalproduktionen. Und das hat natürlich für jemanden, der knapp 2 Meter groß ist, auch einen Vorteil, weil es gibt nicht so viele Rollen für so große Menschen. Und wenn du dann mehrere Märkte hast, die du auch noch beackern kannst, auch sprachlicher ist es ganz von Vorteil. Also ich drehe auch viel in Frankreich und auch in anderen Sprachen.
Ja, sind die überall in Frankreich auch so klein, die Schauspieler? Ja, alle sind klein.
Ja, die sind relativ klein, ja.
Alle sind klein. Also es ist wirklich oft so, dass wenn dann zu mir die, weißt du, so Freundin dann so, und sag mal, wie sieht der aus? Und so sage ich, das ist nichts für uns. Den machen wir kaputt, wenn wir uns da drauflegen.
Ja, okay.
Weißt du?
Ja,
also,
ja,
ich will jetzt keine Namen nennen, aber Elias Mbarek oder Matthias Schweighöfer oder so, der würde der Belastung nicht standhalten können.
Ach, das sind doch kräftige Kerle, die sind doch kompakt, die können das doch.
Kompakt, ja. Jetzt bist du ein kompakt, rennt immer so unten durch. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ich möchte mit dir noch über den Schwarzwald reden. Wenn ich dir jetzt sag Schwarzwald, Goethe-Otto, denke bitte an den Schwarzwald. Was genau fällt dir ein beim Wort Schwarzwald?
Schwarzwald. Da fällt mir natürlich Tannenzäpfle ein, da fällt mir natürlich Freudenstadt ein und da fällt mir ein Schwarzwald-Krimi. Verrückte Sache.
Verrückte Sache, hast du da vielleicht mitgespielt?
Ja, da habe ich mitgespielt. Aber auch da habe ich viel Bu gemacht, muss man sagen. Vielleicht so Bu.
Warst du vielleicht als Tannenbaum verkleidet?
Ja. Ich war tatsächlich im Schwarzwald. Ist das jetzt schon gelaufen oder nicht? Ich habe dir ja vorhin gesagt, ich weiß es immer nie, ob es rauskommt.
Es kommt doch.
Ich habe zum Glück, gut, da weißt du mehr als ich.
Das ist das Lustigste, du bist so süß. Dafür alleine findet man dich schon so toll. Genauso, finde ich, muss man damit auch umgehen. Ja, es gibt so Promomaschinen in unserem Geschäft, weißt du? Die kommen dann und die erwähnen in einem Satz ihren Podcast, ihr Buch, ihre Filme, ihre Dinge, ihre Theatervorstellung. Okay. Und dann denke ich mir immer, irre, ob das am Ende irgendwie was bringt, ja?
Ja, aber das finde ich auch toll. Also ich finde zum Beispiel, ich bewundere Leute, die auf so eine Veranstaltung, wir haben ja viel so komische Veranstaltungen in unserer Branche. Und die gehen aber, die machen sich vorher, ich gehe auf die Veranstaltung XY, ich möchte den treffen, den möchte ich treffen und mit dem möchte ich über das reden.
Ja.
Wow. Boah, ich finde das total bewundernswert. Ich gehe da hin und sage mal,
wo ist das Buffet?
Gibt's hier was zu trinken? Wo ist was zu essen? Stell mich da hinten hin, wer mit mir quatschen will, soll kommen.
Ja, ich weiß, aber jetzt mal ganz ehrlich, es geht ja auch so und ich war auch nie jemand, der eine Agenda irgendwie hatte. Noch nie. Ich bin auch oft in so ein Gespräch, übrigens auch in private Gespräche reingegangen und habe mir überhaupt nicht vorher überlegt, wo will ich eigentlich da am Ende rauskommen, ja? Und dann habe ich mich auch während des Gesprächs manchmal nochmal so komplett umentschieden oder bin so völlig in eine völlig andere Richtung. Und es gibt halt Leute, die wissen, die haben eine Agenda, die sagen, das ziehe ich heute durch und dann kriegen die das auch hin. Ich finde das auch total bewundernswert.
Es ist ja eigentlich auch richtig. Ja, unsere Jobs sind so vulnerabel und so, also ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht mehr, also gut, wenn ich mache häufiger mal so, mache ich so 2-3 Wochen USA und mache mir irgendwie Meetings oder sowas. Das ist was anderes. Aber so eine Veranstaltung, das ist eine Veranstaltung. Dann gibt es auch Leute, die überhaupt gar keinen Bock davon, jetzt irgendwie beruflich zu reden und so. Also man muss doch so. Aber auf der anderen Seite, ich kann mir gut vorstellen, dass Karrieren so gemacht werden. Vielleicht nicht von den Leuten selber, sondern vom Management oder wie auch immer. Aber wenn das gar nicht passiert, dann findest du vielleicht auch nicht statt.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es immer irre. Ich finde es auch irre, dass ich habe zum Beispiel Kollegen, von denen weiß ich, wenn irgendwo ein Job frei wird, ja, also es wird irgendeine Sendung aus dem Programm geschmissen, ja, dann rufen die sofort in der Agentur an und sagen, kannst du da mal bitte nachfragen, ob die Nachfolger brauchen? Ich würde das gerne machen und so. Also total offensiv. Ich habe mein ganzes Leben noch nicht mitgekriegt, dass irgendeine Sendung abgesetzt wurde. Also gut, ich habe jetzt gehört, dass angeblich Wetten, dass, keine Ahnung, aber ich bin da überhaupt gar nicht alert genug, um da informiert auch zu sein und vor allem man findet es ja auch selber manchmal unangenehm, das sich dann selber so ins Spiel zu bringen irgendwie, ich finde auch, das ist so eine lustige Einstellungssache, aber ja, am Ende bringt das natürlich schon was oder so Leute, die dann immer erzählen, wie super geil es bei ihnen läuft, weißt du, ich habe super viel in der Pipeline.
Ja, Mai, das hat man früher auch mal gesagt, wenn du zugibst, dass du das aktuell kein zukünftiges Projekt da ist, das macht dich unsexy. Macht dich das unsexy? Ich weiß es nicht. Es macht einfach nur, ich habe halt kein Projekt.
Ja, ganz ehrlich, ich habe halt kein Projekt. Was soll ich machen?
Das hat jetzt mit meiner Sexiness relativ wenig zu tun.
Ja.
Muss ich mir was anderes, muss ich halt mehr Brot backen oder was weiß ich.
Also ich finde
schon Möglichkeiten, wie ich mein Leben führe.
Ich finde ehrlich gesagt, es ist sogar so, dass wenn ich mit einem Mann, also vor allem mit einem Mann, aber auch mit Frauen, aber mit Männern noch mehr spreche und es gibt einen Mann, der tatsächlich im Gespräch zu mir sagt, bei mir läuft es zurzeit richtig scheiße. Ich habe ich habe momentan irgendwie so, das finde ich so entwaffnend toll, dass ich das als viel größere Stärke empfinde als diese Laberköpfe, die einem die ganze Zeit erzählen, wo sie überall waren, was sie alles noch vorhaben, wen sie kennen und wie super es läuft und so. Das ist ja fürchterlich eigentlich. Und ich finde dieses ehrliche, bei mir ist momentan recht ruhig, dann ist erstmal kurz Stille. Und dann ist aber auch so eine Erleichterung macht sich irgendwie breit unter allen, finde ich. Ich finde, das sollte man eigentlich fast lernen zu sagen. Bei mir ist zurzeit nicht viel los, Punkt. Und dann erstmal gucken, was passiert.
Ja, oder beziehungsweise, das heißt ja nur, dass beruflich nicht so viel los ist. Vielleicht gibt es andere Dinge, aber über die man reden kann und die wichtig sind.
Aber in der Hose.
Aber natürlich.
Genau. Also beruflich ist momentan.
Beruflich nicht.
Aber.
Aber der Schlipper
der
steht unter Druck. Ja, so mache ich das immer. Es ist auch, da freuen sich auch die Frauen darüber, wenn ich sage, es läuft gar nichts bei mir. Aber gerade die Barbara freut sich dann, wenn man dann anschließend so einen Nachsatz noch hinterher poltert.
Das mit dieser, der
ja,
Schlüpper,
super, finde ich toll.
Der Schlüpper steht unter Druck. Es ist wahnsinnig lustig. Also damit hättest du mich jetzt auf jeden Fall schon.
Ja,
aber ich bin
weiß.
Natürlich auch, ich bin noch so ganz von der ganz alten Sorte, weißt du?
Ja.
So, jetzt pass auf. Ich möchte noch mit dir über eine Computerspielvertonung sprechen. Das habe ich nur vorhin irgendwie am Rande mitgekriegt. Was? Du bist die Stimme in, von irgendwelchen Computerspielen.
Oh, das war aber schon lange her.
Ist das schon lange her?
HWs Augen.
Ja, was sagt
man da? Das war ein tolles Ding.
Erzähl mal bitte.
Du musst dieses Spiel spielen. Es ist wirklich ist ganz interessant. Ich weiß gar nicht, das. Ich bin natürlich kein Experte. Die haben speziellen Namen, diese Spiele.
Ja,
okay. Also es ist nicht Baller, Shoot oder sonst irgendwas, sondern du versuchst einen Raum in einer Geschichte dir zu
bauen.
Erarbeiten.
Okay.
Zu erarbeiten. Es gibt schon einen klaren Weg und dazu gibt es halt eben eine Stimme,
die
beschreibt, was da so passiert.
Ach,
und
cool.
In dem Fall war das ein sehr, sehr zynischer Typ. Sehr, sehr zynisch. Das ist auch, also das ist auch generell diese ganze Harvey und Edna, das ist auch ein bisschen dark und schräg. Und das sind lustige Leute aus Hamburg gewesen und mich gefragt, ob ich das machen will. Ja, klar will ich es machen. Finde ich super.
Ja, toll. Ach, du hast so
also,
viel Einblick in so unterschiedliche
ausprobieren. Alle Sachen.
Sachen
irgendwie ausprobieren.
Ja.
Machen.
Sehe ich genauso. Wann fährst du wieder, wann steigst du in dein Feuermobil?
Ja, jetzt ist ja erst mal Winter und ich spiele erstmal Theater. Achtung, ich muss ja mal hier mein Projekt rausholen.
Ja.
Ich spiele in Hamburg Theater am Winterhuder Fährhaus. Es ist nur eine Phase, Hase. Premiere haben wir jetzt im Januar.
Ein super Titel.
Also dieses
viel zitierter Titel.
Ja, es gab einen Kinofilm darüber mit, aber das basiert auf einem Buch. Und das ist jetzt die Uraufführung davon. Und es geht um Alterspubertät.
Spielst du den Hase?
Ich spiele natürlich den Hase und ich bin natürlich alterspubertär, wie wir alle in unserer Generation. Du ja noch nicht, du bist ja noch weit weg davon. Aber
ich habe noch richtige Pickel, weißt du, ich habe noch richtige Pubertätspickel. Bei mir ist, ich werde gerade vom Mädchen zur Frau.
Ah, richtig. Ja, würde ich auf keinen 25, 28 kommen. Und dann, wenn das fertig ist, wird's früh und es ist sehr kalt bei mir im Auto. Also es muss ich bin auch schon teilweise auch bei Minusgraden irgendwie unterwegs gewesen, aber dann, ich habe keine Standheizung, ist ja ein altes Auto. Dann wird's echt frostig. Dann muss man viel mit, wie heißt das nochmal? Gluck, 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 Wärmflasche arbeiten.
Ach, gluck, gluck, gluck. Okay, gut.
Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck.
Aber hättest du einen Strom im Auto, damit du einen Wasserkocher anmachen kannst?
Natürlich, ich habe auch Solar auf dem Dach und so. Das habe ich alles.
Oh, ist das toll. Liebe Freunde da draußen, er hat Solar auf dem Dach. Er spielt im Hamburger, im Winterhuder Fährhaus. Er war mal der James-Bond-Bösewicht und er kann Brot backen. Also für mich wäre die Sache, also wäre ich unverheiratet, für mich wäre die Geschichte absolut klar. Aber jetzt muss man beruflich natürlich professionell bleiben und sagen, wir
absolut,
bleiben Kollegen.
Ganz klar. Wir bleiben Kollegen, wir ziehen die Maske wieder auf.
Ach, heute bei uns im Gespräch. Götz Otto, wie wunderschön. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Lass mal wieder treffen.
Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Tschüss.
Ciao.
Ja, der Götz Otto.
Ja, das ist schon der kann was. Das muss ich ja mal so
Gott,
sagen.
Wenn der da steht mit nacktem Oberkörper und so ein bisschen Brot, weißt du, muss noch nicht mal Sauerteig sein.
Ja.
Kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, gut. Ich mache dann lieber mal Bondcasting mit nach den Tipps, den er gegeben hat.
Ja, da ist doch für jeden was dabei, oder?
Genau.
Da geht doch jetzt jeder los und denkt sich, okay, das kriege ich auch hin. Dann sind wir doch schon gut, wenn wir euch zum nächsten James Bond vielleicht bringen.
Wir wollen alle ein bisschen Götz Otto sein. So kann man es, glaube ich, festhalten.
Ganz genau. Ein großer, starker und wunderbarer Mann. Ich bin gespannt, was in der nächsten Woche hier auf uns wartet. Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Ich freue mich auf euch. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de